Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und mein heutiger Gast ist Fabian Wintersberger. Er ist mir natürlich insbesondere deswegen aufgefallen, weil er in den Sachen Milei und Philipp Bargus sehr stark auf einer ähnlichen Linie wie ich war, während das im Augenblick sehr viele Leute in der libertären Szene in Deutschland spaltet. Und er hat nicht zuletzt in einem Substack-Artikel den Fall bezüglich Schließung der Zentralbank und die Verursachung von Hyperinflation bearbeitet, ist auf die Argumente von Hülsmann und Bargus dabei eingegangen, hat das Pro und Contra abgewägt. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und damit herzlich willkommen.
Hi.
Wie wollen wir am besten starten? Ich würde vorschlagen, weil bei auch den Zuschauern, die mich regelmäßig verfolgen, vielleicht nicht immer jeder Aspekt komplett klar sein würde, würde ich versuchen, es zum Start erstmal sehr simpel zu halten. Könntest du mir versuchen zu erklären, woher die Position kommt, dass man sagt, wenn eine Zentralbank geschlossen wird, dann verursacht das eine Hyperinflation? Das ist ja erstmal für mich meiner Einschätzung nach komplett kontraintuitiv. Was sagst du dazu?
Ja, du hast doch vollkommen recht, das ist total kontraintuitiv, weil ich habe das Argument bei Bargus das erste Mal gelesen und habe es auf Anhieb auch nicht verstanden, aber seine Idee dahinter ist irgendwie, wenn man die Zentralbank schließt, dann geht das Vertrauen in die Währung komplett verloren und alle versuchen so schnell wie möglich ihre Währung in eine andere Währung oder in Sachgüter umzutauschen und dadurch sinkt die Geldnachfrage so schnell, dass sie schneller sinkt wie das Geldangebot. Weil wenn ich die Zentralbank schließe, dann gehen ja diese ganzen Kredite, die lösen sich in Luft auf, wenn die nicht mehr bedient werden können. Und Bargus sagt ihm, da gibt es normal Deflation, weil wenn Geld verschwindet, Güterangebot bleibt gleich, dann gibt es Deflation. Aber dadurch, dass alle ihr Geld so schnell wie möglich umtauschen wollen, sinkt die Nachfrage nach dem Geld schneller als das Geldangebot und dadurch steigen die Preise. Also das ist das Argument von Philipp Bargus dahinter.
Und ich will vielleicht noch kurz hinzufügen, Philipp Bargus hat mehrere Vorträge gehalten und Artikel geschrieben darüber, dass Deflation kein Schreckgespenst ist, sondern im Gegenteil zu befürworten ist. Mit anderen Worten, Philipp Bargus argumentiert hier gegen Philipp Bargus von früher. Also wir finden sogar auf Deutsch Vorträge von Philipp Bargus, wie er Inflation gut heißt. Das macht das für mich noch wilder.
Ja, das ist für mich auch vollkommen wild. Ich meine, ich kenne Philipp Bargus, seine Arbeiten seit, ich habe die Tragödie des Euro, glaube ich, gekauft, als es circa ein halbes Jahr auf dem Markt war und war begeistert von dem Buch. Und darum war es für mich total verwirrend, wie er auf einmal auf so eine obskure Idee kommt und diese Politik verteidigt. Das kam mir überhaupt nicht in den Sinn, dass man das als Libertär überhaupt machen kann.
Ja, vielleicht fangen wir auch ein paar der Zuschauer mal ein bisschen ab, indem du erstmal vielleicht dich mal kurz vorstellst, weil abgesehen von deinem Twitter-Profil weiß ich tatsächlich auch nicht so viel über dich. Wie kamst du denn überhaupt zur österreichischen Schule? Oder sag mal, stell dich einfach mal vor, wer bist du eigentlich? Also wie in deinem Twitter-Profil steht der letzte Libertäre in Österreich der originalen libertären Theorie oder österreichischen Schule oder so.
Ja, also es steht der letzte Misesianer in genau. Österreich. Das habe ich mir von Rahim, habe ich mir das gestohlen.
Weil er jetzt weggezogen ist.
Genau. Ja, er ist ja sowieso weggezogen, das heißt, jetzt bin ich wirklich der Letzte. Ja, also mein Name ist Fabian Wintersberger. Ich bin studierter Ökonom, bin in der Finanzbranche tätig und beschäftige mich seit, wie lange ist es her? Ich glaube seit 15, 17 Jahren circa mit der österreichischen Schule. Ich bin da so ein wenig reingerutscht am Ende meiner Schulzeit, kurz vor dem Abitur und habe mich dann damit beschäftigt. Dadurch habe ich auch beschlossen, Wirtschaft zu studieren. Das habe ich dann zuerst abgebrochen und dann habe ich später wieder begonnen und bin dann auf der Universität, habe ich dann festgestellt, dass wir dort alles gar nicht so gelehrt, wie ich mir das eigentlich vorstelle und habe das also nebenbei immer so mitgezogen und habe mich da immer informiert und habe da gelesen und ja, und bin dann dadurch über Umwege in der Finanzbranche gelandet, weil in der Finanzbranche du über solche Themen viel offener diskutieren kannst, wie auf der Uni. Genau, und ich habe dann begonnen, einen Finanzmarkt-Blog zu schreiben, der mehr oder minder ein wöchentliches kleines Tagebuch ist über Dinge, die mir aufgefallen sind. Und da können andere sozusagen mitlesen.
Also gehe ich mal davon aus, dass, was österreichische Schule angeht, dich in der Finanzbranche auch hier geldtechnische Mittel am meisten interessieren, was ja ein großes Spektrum in der österreichischen Schule ist. Nicht, dass es nicht noch andere gäbe, aber das wird dein Hauptfokus sein, ne?
Ja, das war immer mein Hauptfokus. Also mir hat immer das Thema Geld am meisten interessiert. Natürlich schon diese ganzen freiheitlichen Aspekte und diese sozialen Sachen. Aber das mit Geld, das hat mich einfach immer am meisten fasziniert, weil es im Grunde ja für mich immer total logisch ist. Und ich glaube, das habe ich ja sogar, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, in der Volksschule habe ich das gelernt, dass wenn man Geld druckt, dass dann alles mehr kostet. Also das, Kinder lernen das noch so.
Ja.
Auf einmal ist alles anders.
Das ist so ein schöner Clip von nicht mal 2 Minuten, den ich von Hoppe so sehr schätze. Der ist schon Jahre alt. Wie er gesagt hat, die beste Methode, um so Leute wie Paul Krugman irgendwie zu widerlegen, ist nicht, indem man auf all seine wirren Modelle und Theorien eingeht, sondern indem man Fragen stellt wie ein Kindergartenkind, dass man sagt, wie kann das Drucken von Papierzetteln eine Gesellschaft reicher machen? Und das ist buchstäblich der Punkt, über den wir jetzt aktuell diskutieren. Und ich finde, also du, aber genauso auch ich, wir versuchen schon, es auf Kindergartenniveau herunterzubrechen. Und es ist so dieses, wie diese IQ-Verteilungskurve. So alle die Leute, die in der Mitte sitzen, die versuchen, nein, das ist super kompliziert und es kann alle möglichen verwerfen. Und sowohl die Dummen als auch die Schlauen stehen am Rand und sagen, nein, eine Zentralbank ist die einzige Institution, die Inflation verursacht. Und sie ist für gar nichts anderes verantwortlich. Sie kann nur Geld drucken. Ja. Und wenn sie genau das lässt, dann kann die Situation für diese Währung nur besser werden. Und konfrontiert sind wir die ganze Zeit mit ja, schlechten Argumenten und Ausreden, wie man das doch irgendwie wie artikulieren kann. So ungefähr kommt es mir vor.
Ja, das hat mich vor allem bei Philipp Bargus am meisten eigentlich überrascht oder es stört mich eigentlich am meisten, weil wenn man mehr drüber nachdenkt, dann argumentiert er im Grunde ja genauso wie ein amerikanischer Zentralbanker, der dir erklärt, warum die Inflation 2% betragen muss. Mhm. Weil sonst können die Preise fallen und dann werden alle nervös und dann passieren ganz schlimme Sachen, wenn die Waren und Dienstleistungen günstiger werden. Also das ist ja das Kernargument, weil ja durch die Kreditaufnahmen, die sind ja sozusagen darauf angewiesen, dass sie mehr Geld hereinwirtschaften müssen, als sie Kredit zurückzahlen. Also es soll ja, die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass ein Anreiz für die Unternehmen besteht, sich zu verschulden, damit man dann Geld druckt, damit die ihre Kredite bedienen können. Und wenn sie die Kredite nicht mehr bedienen können, dann, wie gesagt, das führt zu Extremverwerfungen und dann ist alles ganz schlimm. Wobei ich würde sogar das ein bisschen in Frage stellen, weil es ja nie so sein wird, dass in jedem Markt die Preise gleichzeitig steigen oder sinken. Also das ist in meiner Vorstellung ja überhaupt nicht möglich.
Ich finde, vom amerikanischen Mises-Institut macht es meiner Ansicht nach Jonathan Newman immer sehr plausibel, aber auch Anthony P. Müller hat beim deutschen Mises-Institut für meine Begriffe einen der besten Artikel darüber geschrieben und gesagt, es gibt einfach kein einheitliches Preisniveau. Überhaupt so zu tun, als könnte man das beurteilen, ist halt, ich glaube, Anthony P. Müller macht dieses Beispiel, eine Flasche Cola kostet unterschiedlich viel, je nachdem, ob sie gerade Preisreduzierung hat, ob man sie im Kaufland kauft, ob man sie in der Tankstelle kauft, ob man sie am Flughafen kauft oder in irgendwelchen anderen Situationen. Aber alle Produkte insgesamt in eine Statistik zu füllen, das ist so anfällig für Manipulationen, die man dann als Statistik präsentiert bekommt, das überhaupt so zu tun, als ob man das alles unter einen Kamm scheren könnte. Und hier, also ist sehr fragwürdig. Und normalerweise sehe ich Philipp Bargus auch eigentlich mit Geldmenge diskutieren und den Punkt machen, wie Milton Friedman es schon mal gesagt hat, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Aber immer wenn es dann in Debatten, Podcasts seit jüngster Zeit geht, sprechen wir doch bei Inflation andauernd über Preisinflation. Als ob es dieses einheitliche Preisniveau gäbe und nicht als ob hier ein paar Preise steigen und da ein paar Preise fallen und insgesamt decken wir das alles in dieselbe, es ist konfus und es verwirrt Leute.
Ja, vor allem, wir sprechen ja da immer über den Konsumentenpreisindex.
Ja.
Und das ist ganz interessant, da gibt es ja dann noch all die möglichen Anpassungen. Ich glaube, im amerikanischen Konsumentenpreisindex ist von 1985 bis 2020 war es, glaube ich, weil dann während Corona ist ja alles ein wenig anders geworden. Aber damals war die Annahme, dass Autos immer gleich teuer waren. Also, dass der Preis von Autos nie gestiegen ist. Also, das sind quasi Hedonistic Adjustments, nennt man das auf Englisch. Also, da wird gesagt quasi, das Auto, das kann ja jetzt viel mehr wie 1980. Also, da ist ja jetzt halt ein Navigationssystem drinnen und der Radio ist besser. Und deswegen sagt man, der Preis des Autos ist noch genauso wie 1980. Mhm. Und dann ist aber die Inflation auch null, obwohl das Auto um 150% mehr kostet als damals in Geldeinheiten jetzt hat.
Ist ein sehr guter Punkt. Das mit dem Auto habe ich jetzt nicht gewusst. Grundsätzlich hatte ich auch schon mal im Ferngespräch, Karl Friedrich Israel redet über diese Themen sehr, sehr gut und bereitet die schön auf und erklärt, wie Qualitätssteigerung bei gleichbleibenden Preisen dann halt statistisch irgendwie einberechnet wird, ja. Aber die genaue Methode ist sehr, sehr fragwürdig. Mhm. Ja, nee, spannend, spannend. Lass mich mal so fragen, als Milei noch im Wahlkampf war, also vor Dezember 2023, war da auch deine Hoffnung da oder hast du schon von vornherein gedacht, oh Gott, hier wird uns ein falsches Narrativ verkauft? Weil ich muss gestehen, da war ich sehr hoffnungsvoll. Da habe ich mir das wirklich angesehen und mir gedacht, wow, das ist ja großartig.
Also ich war sehr lange genauso, Hoffnung gehabt. Mir ist das genauso gegangen wie du. Ich habe da diese paar Clips, die da viral gingen, habe ich gesehen und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, so ein Typ, unglaublich. Also wieso gibt es den bei uns nicht? Ja, der sagt, wir müssen mit der Kettensäge ran und wir müssen die Zentralbank niederbrennen. Und dass er sagt, er ist ein Fan von Mises und von Rothbard und von Hoppe. Das ist erst einmal, das bereitet einem doch Hoffnung, dass mal einer kommt, der diese Ideen ein wenig voranbringt. Also und ich war auch, als er dann gewählt wurde, habe ich dann den Fokus ein wenig natürlich verloren von Argentinien, weil die Sache beschäftigt mich jetzt eher nur am Rande. Aber ja, da gab es dann schon ein paar Dinge, wo ich dann ein bisschen nachdenklich wurde und mir gedacht, weil ich muss sagen, meine Familie ist generell ein wenig links eingestellt. Also ich komme aus einem Lehrerelternhaus. Also ich bin auch eher über diesen Weg zur österreichischen Schule und so gekommen, weil ich glaube, dass das System ist, das auch den Armen eigentlich am besten hilft. Weißt du? Weil wenn ich ein Sozialist, der hält dich arm, damit du ihn wieder wählst bei der Wahl. So bin ich da ein wenig draufgekommen. Und um zurück zu Milei zu kommen, ja, dann gab es eben das Niederschlagen dieser Proteste und so mit Polizeigewalt. Das fand ich dann alles schon ein wenig komisch. Ich fand dann andere Äußerungen ein wenig seltsam und habe das Ganze dann im Grunde ein wenig aus dem Auge verloren. Aber es kamen dann schon ein wenig, zumindest erst Zweifel, es gab dann diese Entwicklung mit der Inflation, das ist natürlich erfreulich. Aber ja, also ich habe das dann, muss ich ehrlich sagen, etwas nervig empfunden, dass Milei in Deutschland so gefeiert wurde. Also jedes Hayek-Institut, jedes Mises-Institut, also der wurde mit Preisen ja nahezu überhäuft. Und da denke ich mir immer, so ein Personenkult, der ist mir dann ein bisschen doch fremd.
Ja, ich verstehe, was du meinst, komplett. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, ich betreibe auch Personenkult ohne Ende. Also wenn es um Rothbard oder Hoppe geht, das sind zugegebenermaßen, das sind Theoretiker, die überlegen, wie sollte das System funktionieren und so weiter und so fort. Ich verherrle dich hier die ohne Ende und da ich ja dauernd Memes poste, ich habe auch das bei Millet viel gemacht, AFO-Ära und was es nicht noch alles gibt. Und ich würde dazu nach wie vor stehen und nichts davon löschen, weil das, was Millet gesagt hat, unterscheidet halt ihn von seinen Taten. Und das ist ganz entscheidend. Und da denke ich jetzt, warum bin ich jetzt derjenige, der angegriffen wird, weil ich genau das sage, während alle anderen Leute ja offensichtlich damit nicht mitgehen. Und noch etwas ist so was für mich schwierig nachzuvollziehen ist. Ich habe Millet ja deswegen gefeiert, so wie du es gerade gesagt hast, weil er Rothbard und Mises und Hoppe dauernd zitiert hat. Und jetzt kommen die ganzen Libertären, die Millet feiern, hin und erzählen mir so, ja, Hoppe und Rothbard und Mises, die haben ja in der Praxis nie was getan, sondern nur die Theorie. Darauf beruft sich Millet doch.
Ja, also, und bei Mises stimmt es eigentlich nicht, weil Mises hat ja aktiv mitgearbeitet. Also das. Aber vielleicht muss ich das auch ein wenig spezifizieren. Ich meine eher einen Personenkult gegenüber einem Politiker. Vor allem dann, wenn er noch eigentlich gar nicht wirklich viel gemacht hat. Also, weißt du, Christopher Hansen hat es auf diesem Vortrag bei der PFS so schön gesagt. Also, das ist ja alles Washington-Konsensus-Politik, was er da macht. Also, das ist ja nichts, wo ich jetzt sage, das unterscheidet ihn von einem gewöhnlichen Konservativen im Wahlkampf in Europa. Also im Wahlkampf sage ich jetzt, weil wenn sie dann an der Macht sind, machen sie auch wieder andere Sachen. Aber grundsätzlich macht er ja nur das, was die Konservativen in Europa ja sowieso sagen.
Hat Christopher Hansen bei mir im Ferngespräch auch angesprochen, fand ich interessant, wusste ich auch tatsächlich gar nicht so sehr. Aber ja, das ist... Siehst du ich mache das ja nicht, weil es mir Spaß macht, mir die halbe libertäre Szene, die ja eigentlich meine Freunde sein sollten, zum Feind zu machen. Aber ich sehe halt diese gigantische Gefahr, dass das alles ungefähr so verläuft wie bei Ronald Reagan. Und wir danach rauskommen, wir haben mehr Schulden, ich meine jetzt Argentinien im Spezifischen, aber es geht ja darum, also wir Libertäre in Anführungszeichen, so, wir wählen jetzt einen Politiker und der macht libertäre Politik und schafft den Staat und dann ist alles, dann haben wir hier einen Kapistan. Und dass das so nicht funktioniert, das versuche ich ja eigentlich seit Jahr und Tag Minimalstaatland zu erzählen, seit ich da genügend tief im Thema bin, dass ich mich traue, mich selber öffentlich zu äußern. Und es funktioniert nicht so, und jetzt bin eher ich das Feindbild als Millet, der eben nicht das tut, was er sagt. Und die Befürchtung, Seyfedina Mus hat das, glaube ich, so stark ausgedrückt, aber das ist ja das, was im Hinterkopf steht bei allen Leuten. Wir wollen nicht, dass der uns so lieb gewonnene Begriff libertär in diesem Sinne abgenutzt ist, weil das dann eine neoliberale Ronald Reagan Politik ist mit einer Vermischung von Kapitalismus und Sozialismus, also irgendeinem interventionistischen, ja, der Staat muss grundsätzlich Dinge tun und so viele Probleme hängen da dran und es wurde halt nicht richtig angegangen. Und dann stehen wir am Ende da und sagen, ja, das war nicht der wahre Libertarismus. Und das ist halt das, wovor ich mich schützen will. Das ist das, worum es mir eigentlich geht. Siehst du dieselben Probleme oder bist du das da bei mir auf derselben Wellenlänge?
Ja, also ich sehe das ganz genauso. Ich finde, man beginnt ziemlich schnell dann eine Person zu verklären, sage ich mal, dass man dann sagt, man sucht nach Gründen jemanden, der sagt, ja, warum hat er das nicht gemacht, warum hat er das nicht gemacht, warum hat er das nicht gemacht. Dann sucht man nach Gründen zu erklären, warum er das nicht gemacht hat, was man eigentlich an ihm toll fand im Wahlkampf und dass das dann alles ja trotzdem irgendwie gut wird. Und es ist mir eine Man sucht einfach nach Ausreden, warum man ihn trotzdem gut finden muss. Und schiebt einfach alles beiseite. Das ist das, was mich eigentlich an der Diskussion am meisten stört. Vor allem hier in Deutschland. Ich weiß nicht, was da, also ich bin ja aus Österreich, aber in Österreich genau dasselbe. Also man hat sich da drauf eingeschossen und das ist sozusagen wie ein libertäres Götzenbild, möchte ich mal sagen. Also das, und das läuft mir irgendwie ein bisschen zuwider.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich würde gerne, um über die Geldmenge zu sprechen, so eines der Beispiele adressieren, mit der wir so die meiste Zeit konfrontiert sind. Normalerweise blende ich nicht so gern Sachen ein, aber ich denke, hier in diesem Fall ist das doch recht relevant. Lass uns mal gucken, du kannst das so sehen, oder?
Ja.
Das ist dieses Beispiel. Ich wurde vor kurzem wieder darauf angesprochen, dass in einem Podcast zwischen Stefan Ring, dem Vorsitzenden des Ludwig von Mises Institut Deutschlands, und Philipp Bargus, die waren, ich glaube, bei Kontrafunk, und dann haben sie wieder über dieses Einfrieren der Geldmenge gesprochen. Und das, was sie meinen mit dem Einfrieren der Geldmenge, ich glaube, man sieht meinen Mauszeiger nicht darüber, aber diese rote Linie, die wir hier sehen, das meinen die mit Einfrieren der Geldmenge. Und das, was wir meinen mit Geldmenge, das ist nur das blaue Base Monetaria, also, ich kann kein Spanisch, aber das ist hier diese M0-Geldmenge. Ja. Und Seyfedin-Ammous Mus spricht darüber, dass die Geldmenge vervierfacht wurde. Und Milley und Philipp Bargus sprechen davon, dass die Geldmenge eingefroren wurde. Und natürlich passt das grundsätzlich nicht zusammen. Und jetzt ist die Frage, was stimmt? Und Philipp Bargus sagt, ja, da leugnen Leute, dass die Geldmenge eingefroren wurde. So, die Frage ist es, wovon wir reden, eindeutig? Und es ist absolut nicht eindeutig, denn wir reden über unterschiedliche Dinge. Wenn wir hier diese, wie heißt das, Passivos, du kannst auch kein Spanisch, oder? Passive Rücklagen, die wurden in dieses LEFI-Ding umgewandelt und dann kommt obendrauf noch diese Gelddepositen der Regierung, also dieses Grüne da obendrauf. Und ich erkläre das immer gerne, wie Jonathan Newman mit diesem Beispiel mit, es gibt Konsumausgaben, es gibt Investitionsausgaben, es gibt Regierungsausgaben und das eine fängt das andere ab. Aber wenn wir alles drei aufeinander legen, dann können wir natürlich sagen, ja, wenn die normale Geldmenge, also die M0-Geldmenge, hier das blaue, schrumpft, dann nimmt man einfach eine andere, schlechtere Geldmenge, setzt die oben drauf und sagt, siehst du, ist doch gleich geblieben. So ähnlich wie bei deinem Autobeispiel eben. Ne? Mit anderen Worten, wir reden hier aneinander vorbei und das ist etwas, was mich unglaublich auf die Palme bringt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich denke so, das kann nicht wahr sein. Wir werden hier aktiv betrogen. Wie interpretierst du dieses Schaubild?
Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal untergekommen. Also ich muss sagen, ich habe mir ja diese, also gibt es ja mehrere Geldmengen, also M0 habe ich in diesem Chart sowieso gesehen, aber ich habe mir dann dadurch, dass ich einen Bloomberg-Zugang habe, kann ich auf Bloomberg mir schnell diese M1, M2 raussuchen von Argentinien und die sind ja alle, die haben sich alle mehr als verdoppelt in seit Milley im Amt ist und wenn du die auf einen logarithmierten Chart legst, dann sind die ja seit seinem Amtsantritt noch stärker gestiegen als vorher und ich weiß nicht, was Philipp Bargus da genau meint, ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass er irgendwelche Staatspapiere, dass da umgeschichtet wurde und dadurch erklärt er mir, dass die Geldmenge jetzt nicht gestiegen ist, sondern gleich geblieben ist, was für mich nicht so einfach nachzuvollziehen ist, irgendwie.
Du hast diese Statistik, diese Bloomberg-Statistik nämlich gepostet und dann bin ich auch drauf eingegangen. Und weißt du, was die Kritik daran war? In deiner Statistik steht eben null Geldmenge nicht drin. Ich komme mir verarscht vor. Es ist so, als ob man mit Kindergartenkindern oder MMTler, die machen das auch immer so. Das ist so, die nehmen das eine und sagen so, hier ist mein Argument. Und dann sagst du, dann debunkst du dieses Argument, nein, das habe ich nie gemeint. Dann springen sie zum nächsten Thema drin und dann widerlegst du das auch. Und dann sagen sie, nein, das habe ich nie gemeint. Und dann sind sie wieder beim ersten Thema. Und dieses Spielchen macht man für immer. Und das ist das, was ich jetzt aktuell buchstäblich bei Philipp Bargus sehe. Und ich muss gestehen, ich nehme denn das übel. Das ist so, ich kann das nicht mehr nachvollziehen, weil Philipp Bargus hat früher selbst anders argumentiert und er tut es zum großen Teil immer noch. Und ich finde das einfach nicht mehr fair. Also wir haben eine komplett konfuse Diskussion, die inhaltlich um nichts geht, aber die Leute, die logischerweise nicht den ganzen Tag Zeit haben, sich mit Ökonomie und Finanztheorie zu beschäftigen, die werden dadurch verwirrt und dann stimmen sie auf einmal einem Politiker da und auf einmal werden Libertäre zu braven Demokraten. Da kriege ich die Krise.
Ja, das ist ärgerlich. Also dieser Tweet mit diesen, ich glaube, 2 oder 3, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Geldmengen das war. Also der ist durch meinen Freund Oskar Grau, ist der ja im spanischsprachigen Raum extrem viral gegangen. Und mein Lieblingsgegenargument war ja, das muss man ja in Verhältnis zur Preisinflation setzen. Weil dann... ist ja die Geldmenge gar nicht gewachsen, wenn ich sie im Verhältnis zu den Preisen setze. Ja, nee, natürlich. Also, ja, das.
Ja, wenn du schon sagst, dein Freund Oskar Grau, hast du mit ihm auch noch mehr am Hut, weil er ist ehrlich, dass irgendwas von ihm viral geht, erstaunt mich gerade eher so ein bisschen, weil er, ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, er fühlt sich selber wahnsinnig ungerecht behandelt. Das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Naja, manchmal sind auch ein paar persönliche Dinge dabei. Also wenn er jetzt die 18. E-Mail an Leute vom Mises-Institut schickt und sagt, behandelt endlich meinen Artikel, dann weiß ich nicht, ob das zielführend ist. Aber gut, muss ich mich raushalten. Aber grundsätzlich hat er jetzt gesagt, also, ich werde so wenig anerkannt, er wollte sich jetzt von Twitter zurückziehen. Ich finde, er hat einen herausragenden Job gemacht. Und ich denke, ich bekomme ihn auch noch ins Interview. Er sagt selber, er trainiert gerade seine Englisch-Skills, weil das ist bei ihm wohl nicht so gut. Schreiben kann er problemlos, aber beim Sprechen ist es so. Aber bist du auch durch Artikel von Lou Rockwell oder UNC Review oder sowas auf ihn gestoßen oder kanntest du ihn schon vorher?
Ach nee, also das hat sich irgendwie so ergeben durch diese, also als ich mir dann Millet wieder genauer angeschaut habe.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte vor ein paar Monaten mal einen Tweet, auch über die Geldmenge, und der hat sich auch ein wenig verbreitet und er hat mir dann geschrieben und mir einige seiner Artikel geschickt und ich habe sie dann gelesen und es war eigentlich relativ interessant und dadurch entstand so eine Twitter-Freundschaft, kann man mehr oder weniger sagen, so ein Hin- und Herschreiben, also, und wir sind da jetzt einfach regelmäßig in Kontakt und immer ist auch ein klasser Bursch, wie man in Österreich sagen würde, also ist ja wirklich interessant und natürlich kann man diese Dinge natürlich anmerken, so wie du sie gemacht hast, mit ob so viele E-Mails schreiben und so, ja. Andererseits, hin und wieder schreibt man zu wenig und denkt sich, ah, hätte ich doch noch eins mehr geschrieben.
Ja, natürlich, klar. Also es sollte auch keine Anschuldigung in irgendeiner Art und Weise sein.
Ja, ja.
Ich sehe halt das amerikanische Mises-Institut, meiner Ansicht nach haben sie diese Millet-Kritik. Auf jeden Fall sind sie besser angegangen als das deutsche Mises-Institut, die, wie du schon gesagt hast, hier Millet einfach mit Preisen überhäufen. Aber sie adressieren das Problem einfach nicht direkt. Sie gehen nicht an Millet ran, sondern zum Beispiel geht dann Jonathan Newman hin und hält einen Vortrag über How to End the Fed. Und da denke ich mir so, okay, kann man so machen. Dann hält man es im Abstrakten,
ja.
Ist besser so. Aber die eigentlichen Kritikpunkte, diese Probleme, dieses, wie Millet zum Beispiel in dieser Talkshow gesessen hat und erklärt, warum Schließung der Zentralbank zur Hyperinflation führen würde, die hat er implizit widerlegt, ohne Millet direkt anzugehen. Und da ist ja so ein Punkt, den ich auch extrem gut fand. Das ist ja schon mal passiert. Die Amerikaner hatten, also die Federal Reserve ist die dritte Zentralbank, die Amerikaner haben. Und der Präsident Andrew Jackson hat die zweite Zentralbank buchstäblich abgeschafft. Also wir können uns nicht nur auf Theorie verlassen. Wir wissen in der Praxis, dass das geht. Und vorher, genauso wie nachher, war der US-Dollar die offizielle Währung in diesem Land. Und das ist nicht das Problem. Und ja, ich scheue mich immer so ein bisschen davor, so tief ins Detail zu gehen, weil ich denke, ich verliere viele Zuschauer, wenn es zu kompliziert wird. Aber ein paar von diesen Begriffen, denke ich, sollten wir schon noch angehen. Da verlasse ich mich direkt auf deinen Substack-Artikel, um die Argumente durchzugehen zwischen dem, was Professor Hülsmann und Professor Bargus miteinander ausgetauscht hat. Und eines war der relevanten Punkte dieses On the Disappearance of Central Banks and the Reduction of Fiduciary Media. Also vielleicht lasse ich dich besser den Punkt ausfüllen. Du bist bestimmt besser im Thema, aber du hast es ja geschrieben, oder? Also was war dein eigentlicher Hauptkritikpunkt und was denkst du, in welche Richtung ging die Argumentation? Wo haben sie aneinander vorbeigesprochen? Was ist der eigentliche konsequente Punkt?
Ja, also Philipp Bargus wiederholt ja hier in diesem, die Überschriften sind ja, glaube ich, aus seinem Artikel, er wiederholt ja dann nur das, was er sowieso schon immer sagt, dass es in der Theorie auch Inflation geben kann, wenn die Geldmenge gleich bleibt, aber keiner mehr die Währung haben will. Also einfach ausgedrückt. Also wenn jeder die Währung loswerden will und dadurch unmögliche Preise für alles zahlt, weil er einfach lieber, weiß nicht, so wie damals in Weimar, als man Klopapier gekauft hat oder so, oder als solche Dinge, oder einfach ein Schnitzel am Nachmittag, das 10-fache gekostet hat von dem, was es am zu Mittag gekostet hat. Also, aber der eigentliche Punkt, den Philipp Bargus hier anspricht, das ist für mich einfach nicht, da kann ich nicht so still lassen. Er meint ja, sein Argument ist dann, dass der Wechselkurs irgendein Zeichen dafür ist, dass ein Bankrun bevorsteht, also dass die Leute ihr Geld von den Konten abziehen. Und das sehe ich eigentlich nicht so, weil diese Abwertung, also oder dieses Fallen des Wechselkurses, das ist ja in Wirklichkeit gerade der Bankrun, weil in dem Moment, wo der Wechselkurs fällt, tauschen ja die Leute schon in Argentinien ihre Peso gegen Dollars um. Und also ist das ja nur das ist ja nur, dass man sieht ja in diesem Moment, dass der Bankrun stattfindet. Also, und diese Sachen passieren ja eigentlich nur, wenn man eine noch stärkere Entwertung der Währung erwartet, ist zumindest mein Argument. Und wenn ich jetzt die Zentralbank schließe, dann drucke ich ja keine Pesos mehr. Also warum sollte ich, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe zwischen Peso und Dollar, warum sollte ich dann die Währung nehmen, die wo laufend Geld gedruckt wird, als die, von der ich weiß, es gibt zwar einen Haufen davon, aber es wird nicht mehr. Also das leuchtet mir jetzt nicht ein.
Ja, das war ein bisschen das Argument ein bisschen weiter ausgeführt, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben. Das ist im Prinzip der grundsätzliche Punkt. Könntest du für die Zuschauer den Carry Trade erklären? Den Seyfeddin Amous spricht häufig davon und du hast es in deinem Substack-Artikel auch verlinkt. Du hast ihn allerdings nicht explizit nochmal zusätzlich erklärt. Wenn es jetzt gerade aus dem Gedächtnis zu viel ist, sag ruhig, dann würde ich gucken, dass wir das nur in Ansätzen durchgehen. Aber wenn du das im Kopf hast, um gut zu erklären, wie das schon unter, war das jetzt Menem oder Macri? Vorher, ja, Mauricio Macri. Der hat sowas Ähnliches schon hier 2016 durchgezogen. Und jetzt sind wir im Prinzip wieder in ähnlichen Zuständen.
Ja, also es gibt da einen tollen Artikel von El País. Und der erklärt das hier eigentlich relativ gut. Also, wenn du ein Argentinier bist, dann wirst du wahrscheinlich dein Geld in Dollar sparen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass dir die Regierung sagt, dass der Peso um 2% pro Monat entwerten wird und wenn du Pesos kaufst, bekommst du zwischen 4% und 5% Zins im Monat, dann wird dir dein Finanzberater sagen, du sollst deine Dollar gegen Pesos tauschen, Anleihen kaufen, für die du Zinsen erhältst und dann nach Ablauf wieder Dollars zu kaufen und dadurch hast du quasi eine risikolose Arbitrage gemacht, wo du quasi dann diese Differenz zwischen Entwertung und Zinsbetrag risikolos einstreichen kannst. Also das ist im Grunde der Carry Trade. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert jetzt.
Das kann ich leider auch immer nicht so beantworten. Ich halte viele der Dinge, die ich so erzähle, irgendwie für relativ einfach. Und dann merke ich doch immer wieder bei Zuschauern, dass das nicht so ankommt. Deswegen habe ich es auch dich erklärt. Das muss ich jetzt auch selber machen können. Aber ich weiß nicht. Ich hoffe immer, dass es irgendwann ankommt. Weil Leute hören das. Und dann hören sie wieder für 10 Minuten Philipp Bargus zu und dann sind sie wieder vom Gegenteil überzeugt. Ich weiß nicht, das klappt immer auf die eine oder andere Art und Weise nicht. Ich weiß nicht, ich finde es auch einfach. Und was ich hier sehe, ist ein komplett offensichtliches Betrugsmodell durch Währungsmanipulation. Und das steht in fundamentalem Widerspruch zu jeglichen libertären Grundprinzipien und es ist halt Geldfälschung, so wie wir das dauernd beschreiben. Und nichtsdestotrotz wird dieser Personenkult um Javier Milei als unser Herr und Erlöser bis ins Unendliche zelebriert, weil er sagt die richtigen Dinge, auch wenn er das Gegenteil tut. Und dass er hier ganz offensichtlich Leute also seine eigene Bevölkerung in extrem großem Stil scammt, das ist nur ein Grund, um sich gegen die Leute shoot the messenger, um sich gegen die Leute aufzulehnen, die das ansprechen und nicht um das als Betrugsmodell zu entlarven. Das macht mich wahnsinnig.
Ja. Vor allem, da hätten die Argentinier ja gleich einen Konservativen wählen können, wenn sie diese Politik haben wollen.
Und das kam auch nochmal, Alessandro Fusillo hat das bei der Property and Freedom Society dieses Jahr wieder sehr schön angesprochen. Finde ich auch sehr wichtig zu erwähnen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er es in meinem Ferngespräch nicht auch schon gesagt hat, aber mehrere Dinge. Das eine ist, er sagt, er kennt Argentinier vor Ort, die Libertäre sind, also weil die so ein die libertäre Kreise haben, wie wir ein Mises-Institut und Hayek-Clubs. Und diese Leute gibt es so in Argentinien wie in jedem anderen Land auch. Ne? Die sind eine Minderheit, aber sie sind da. Und Milei hat kaum Bezug zu diesen Leuten. Das ist das eine. Was ich auch noch einen wahnsinnig wichtigen Punkt fand, ist, Milei wurde angeboten, sowas wie Free Cities, Sonderwirtschaftszonen Plus, bei sich im Land in Argentinien anzubieten. Und zumindest da, das hätte ihn ja gar nichts gekostet. Leute kommen ja immer wieder mit diesem Argument, ja, er hat ja keine diktatorischen Vollmachten. Was erwartest du, dass er die Zentralbank so beenden könnte, wie er das im Wahlkampf versprochen hat? aber das hätte ihn buchstäblich nichts gekostet. Ne? Er hätte so, wie in Honduras Prospera gebaut wurde, hätte er in Argentinien sagen können, wir bauen hier eine argentinische Sonderwirtschaftszone plus eine Free City. Hier herrscht Steuerfreiheit, weil Steuern sind Raub, wie Milei sehr oft gesagt hat. hier könnt ihr in jeder Währung handeln, wie auch immer ihr wollt. Hier habt ihr nichts zu befürchten. Wir schließen einen Vertrag mit dem argentinischen Staat und wir gegen eine Gebühr liefern wir euch Schutz vor äußeren Sachen und juristischen Schutz. Das könnt ihr alles machen. Milei hat abgelehnt. Ihm wurde dieser Vorschlag vorgetragen. Für mich ist auch das ein weiteres absolutes Totschlagargument, um zu sagen, das ist nicht vertrauenswürdig.
Ja, also das wusste ich so nicht. Aber ja, klingt genauso. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll. Man will uns eine Fälschung verkaufen.
Und ich denke, das ist ein Plan. Also, ich meine, jetzt sitzt der Aluhut schon wirklich ein bisschen eng, aber ihn aufzubauen, ihn zum Weltwirtschaftsforum zu schleppen, ihn mit Preisen zu überhäufen, ihn überall Reden halten zu lassen, ihn zu feiern wie ein Rockstar und ihn an der Oberfläche ein bisschen österreichische Schule erklären zu lassen. Das Einzige, was ich ehrlich ich habe mich auch davon lange täuschen lassen. Das Einzige, wovon Milei wirklich ein bisschen was versteht, das ist diese Monopolthematik. Aber dafür braucht man nicht so viel. Ja, er sitzt immer wieder im Fernsehen und erzählt und so, naja, ein Monopol selbst ist an und für sich nicht das Problem. Wenn ein freier Marktzugang besteht, weil dann kann immer ein anderes Unternehmen zusätzlich auf den Markt gehen, dann werden auch die, aber ein Monopol an sich ist zum Beispiel auch kein Paradebeispiel dafür, dass deswegen die Preise steigen müssen, nur weil es ein Monopolunternehmen ist. Es gibt Dutzende Gegenden, Microsoft, Rockefeller sind jetzt sicherlich keine netten Menschen aus libertärer Sicht, aber der Ölpreis ist unter dem Rockefeller-Monopol dramatisch gesunken. Warum? Weil er als Monopol hingeht und sagt dann so, um die Konkurrenz draußen zu halten, senken wir die Verbraucherpreise. Mhm. So, das kann auch mit einem Monopol. Das ist etwas, was Millet tatsächlich versteht. Ja. Das kann der erklären und das ist auch gar nicht so verkehrt. Nur darüber hinaus, für jemanden, der 10-mal Human Action gelesen hat oder das zumindest behauptet, ist sein Wissen rund um die österreichische Schule nicht so tiefschürfend. Also da kann ich immer wieder, er erzählt Geschichten, das kann er super. Und da ist er so ein Showmaster. Aber tatsächlich inhaltliche Details, die sind oft sehr, sehr oberflächlich. Gerade wieder diese Sachen mit Rayo, aber da bin ich immer nicht so tief drin, weil das alles dann Spanisch ist.
Ja, aber das ist es ja genau das, was mich noch mehr irritiert immer bei Philipp Bargus, weil Philipp Bargus erklärt mir dann, dass Millet diese Politik nicht machen kann, weil die argentinische Bevölkerung dann das Vertrauen in die Währung vollständig verliert. Aber gleichzeitig erklären mir Philipp Bargus und all die anderen, dass Millet ein super Kommunikator ist, was er auch also von meinem, für mein Beurteilen ist er das auch. Also der kann Dinge unglaublich simpel transportieren. Also ich finde diese ganzen Reden, die er da, diese Reden an die Nation, die was da am Anfang oft gegeben hat, das war ja extrem gut gemacht und auch er hat ja seine Vorhaben relativ, zumindest das, was er gemacht hat, das hat er ja gut kommuniziert, dass man so auch den normalen Wähler, also jemanden, der ein bisschen sich dafür interessiert, dass man den auch mitnehmen kann. Also kann ich nicht verstehen, wieso er das beim Schließen der Zentralbank nicht könnte. Also das, ich kann mir da einfach nicht erklären, warum das da nicht funktionieren sollte, aber bei Dingen wie beim Häusermarkt schon. Also ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da einfach, keine Ahnung.
Ja, es wirkt einfach für mich alles wie eine globalistische Strategie. Wenn ich, also, ich habe das auch schon mal gesagt, wenn ich ein Klaus Schwab-Globalist bin, wäre der die Ideen von Libertären quasi zum Scheitern bringen will, indem man sie nicht strikt befolgt, sondern immer nur so ein bisschen, dann würde ich das auch machen. Ich würde eine Marionette an die Spitze setzen, die Dinge schön klingen lässt und verspricht, dann nur halbherzig umsetzt. Aber wichtig ist eben halbherzig. So wie du gerade betont hast, dass mit dem Häusermarkt, dass da der Mietspiegel gesunken ist und so weiter und so fort. Ein paar Sachen muss er ja machen. Er kann ja nicht grundsätzlich das Gegenteil machen. Das würde zu stark auffallen. Deswegen immer so ein bisschen in die richtige Richtung, aber natürlich auch wieder zwei Schritte zurück. Und das mit der Zentralbank, da ist ja das Geile. Er verteidigt sich selber kaum in die Richtung, dass er sagt, ich kann das gar nicht, sondern das tun seine Fans, die selbst Libertäre sind und sagen, ja, er kann das gar nicht. Ja, warum hat er das dann versprochen? Also, dann bist du ein Populist, der nicht gar nicht, das ergibt keinen Sinn.
Ja.
Und was ich auch eben noch sagen wollte, ist, ich glaube auch Fossillo war es bei der PFS, der das angesprochen hat mit der Geschichte in Argentinien. Denn da hat Milei auch schon über Hoppe gelästert, dass er gesagt hat, er hat ja gar keine Ahnung von Argentinien. Dieses extrem dramatische Auf und Ab. Wir in Deutschland haben eher eine gemäßigte Politik. Wir machen immer irgendwie so ein bisschen dasselbe. Es ist sehr stromlinienförmig. Also wer den Unterschied zwischen CDU und SPD erkennen kann, der soll mir den bitte mal erklären, weil das kann man kaum mit der Lupe erkennen. Also die einen nennen es Bürgergeld, die anderen nennen es Hartz IV, spielt doch gar keine Rolle. War kein gutes Beispiel, Hartz IV kommt auch von der SPD, aber der Punkt ist klar. Ne? Und bei Argentinien war es halt so, unter Menem, genauso wie unter Macri in den 2000ern und in den 90ern, ja, da kommt mal diese 200% Inflation und dann sinkt die wieder dramatisch ab. Das ist so, die kommen neu ins Amt und dann kommen wahnsinnige Umbrüche, aber gegen Ende der Amtszeit kommt dann wieder diese okay, ich bin bald hier raus und deswegen ziehe ich jetzt nochmal einen Megabetrug ab. Es hat mich so stark daran erinnert, wie Hoppe in Demokratie der Gott, der keiner ist, über Zeitpräferenz spricht von Verwaltern. Da ist das noch so, ich habe das Gefühl manchmal, die Deutschen haben noch irgendwo so ein bisschen in ihrem Hinterkopf dieses, wie man früher mal agiert hat, so mit Moral und Ehre und so weiter. Und man tritt zurück, wenn man richtig Scheiße gebaut hat. Und die Argentinier sind so, nö, überhaupt nicht. Also, weil so, wenn ich schon gleich mein Amt aufgebe, dann ziehe ich hier noch einen Milliardenbetrug ab. Und das ist halt keine Seltenheit in der argentinischen Geschichte. Ich weiß nicht, wie tief du in argentinischer Geschichte bist. Ich bin's.
Ja, jetzt aber ich,
erst, weil ich mich mit LA beschäftige.
Ja, also das wird schon so stimmen. Das ist auch wahrscheinlich in so Ländern, wo generell der politische Umbruch immer hoch ist. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das so ist. Also ich will jetzt Milei nicht hundertprozentig unterstellen, dass er irgendeine Marionette ist, die da installiert worden ist. Also das weiß ich nicht, aber wenn ich als Ausländer auf Argentinien schaue oder wenn ich als Libertärer auf Argentinien schaue, dann muss ich ihn doch nach den Maßstäben beurteilen, die ich selbst hochhalte. Also, und da kann ich nicht sagen, nee, aber er macht ja ein bisschen, was macht er ja? Und er macht ja neoliberale Politik, das ist ja besser als sozialistische Politik. Ja, ein bisschen weniger Sozialismus ist immer besser als mehr Sozialismus. Aber es betrifft unser Leben ja jetzt insofern nicht, dass wir jetzt uns auf so Kleinigkeiten konzentrieren sollten, sondern wenn man ihn schon als den libertären Gott sei bei uns anpreist, dann muss er doch auch libertäre Politik machen. Und das kann ich doch durchaus kritisieren, vor allem wenn es mich so nicht betrifft, sondern dass ich schaue mir das an und dann sage ich, ja, da fehlt aber relativ viel auf libertäre Politik. Und dann höre ich, ach, du verstehst das nicht, du kannst das ja gar nicht beurteilen, ihr seid doch nur so libertäre Theoretiker. Ja, ja. Was soll ich sagen?
Also, und ich würde da noch hinzufügen, nicht nur das, was meine eigenen Maßstäbe sind, sondern das, was Milei auch im Wahlkampf gepredigt hat. Mhm. Also das ist ja noch wichtiger. Ich kann ja Milei mit Milei widerlegen. Deswegen, das ergibt ja noch weniger Sinn. Und bei Bargus ist es leider auch noch ähnlich. Also er ist auch noch Theoretiker. Ich würde den, Hopp hat das nochmal stark angesprochen, den Betrugsskandal über, oder dass die Milei-Regierung ein extra Amt für Bargus' Frau geschaffen hat, wollte ich gerne ansprechen, muss ich aber nicht unbedingt im Detail durchgehen. Ich finde es sehr, also es riecht sehr nach merkwürdigem Betrug, aber ich kann mir da nicht direkt ein Urteil erlauben, weil das ist wieder nur in der spanischen Zeitschrift erschienen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine schiefe Optik. Ja. Und ja, das ist ja das nicht. Ich meine, wie viele Sprachen ist dieses Buch jetzt übersetzt worden, die Ära Milei, die er noch nicht mal begonnen hat? Also da stehen auch, muss man doch ganz klar sagen, oder auch von Huerta de Soto, da stehen einfach trotzdem Eigeninteressen dahinter. Was auch vollkommen okay ist. Aber hier wird so getan, als ob das ja nur, also wir verstehen das alle nicht und
das Buch handelt
da überhaupt.
Sorry. Entschuldigung, ich habe unterbrochen.
Na, passt schon.
Ich wollte nur einwerfen, das Buch handelt auch zu 80% über die Person Milei und zu 10% über Politik und dann in dem letzten Epilog-Kapitel oder was, da kommen dann die ganzen Sachen, und das hat er nicht geschafft und das hat er nicht geschafft und das hat er nicht gemacht und das hat er übrigens auch nicht gemacht und Dings. Wenn du nur das liest, dann wäre das eine tragische Geschichte voller Versagen, aber das kommt im Epilog. Das hab ich letztes Jahr schon angekreidet, aber das mit der Ära Milei, ja. Also, zwei wichtige Fragen.
Ich habe das Buch nicht gelesen, also ist das genauso, ist die Suppe dort genauso dünn wie sein Vortrag, den er beim Mises-Institut Deutschland gehalten hat, über die, ich weiß nicht, was der Titel genau war, dieses, ja, genau.
Ja, so ist das so aufgebaut. Da steht so, wer ist Javier Milei? Und dann kommt so ganz lange, wo ist er aufgewachsen und wie hat er mit seinen letzten Pesos in der Brieftasche, ist er hungernd in einen Bücherladen gestolpert und hat dort Human Action gesehen und dann hat er es gelesen und dann war er so begeistert und daraufhin hat er seine Karriere das ganze Buch ist so. Also es geht um die Person Milei, es ist reißerisch, es ist ein Personenkult, aber ich meine, das sieht man ja auch schon auf dem und dann ganz am Ende kommt dann so, wie viel er alles nicht umsetzen konnte. Und du hast das gerade eben angerissen und das ist auch ein Punkt, mit dem will ich dann gleich unser Gespräch ein bisschen ausklingen lassen, nämlich wie sieht die Zukunft mit der Ära Milei aus? Man sagt, Hoppe hat das schön angehört. Ära bezeichnet man normalerweise 1000 Jahre. Javier Milei ist noch keine 2 Jahre im Amt und wir sprechen über eine Ära, aber gut. Hatte ich vorher noch gar nicht so betrachtet. Aber der Gedanke, inwiefern uns die Politik in Argentinien, in Deutschland beeinflusst, ist halt eben auch das, was sich bei mir im Hinterkopf abspielt, dieses, wenn Milei dann in 2 Jahren entweder abgewählt wird oder weiterhin gewählt wird, kann beides passieren, kommt dann dieses Schauspiel, dass sehr viele Leute davon überzeugt sein werden, dass Libertarismus und österreichische Schule und der ganze Kram eben nicht funktioniert. Und das ist die Gefahr, die ich sehe, insbesondere wenn mehr und mehr deutsche Libertäre von Mises-Institut, von Hayek-Clubs und so weiter und so fort alle auf den Zug aufspringen, sehen, das ist unsere Politik, das ist das, was wir wollen. Und dann sehen die Leute, okay, Argentinien hat die Inflation von 200% auf 20% runtergesetzt, aber das ist ja kein Erfolgserlebnis für unsere Standards, nicht mal im Ansatz. Ja. Und das ist das, was ich halt eben befürchte. Und ich denke, dazu widersprechen, diese Gelegenheit haben wir jetzt. In 2 Jahren ist dieses Fenster geschlossen, weil dann verlieren wir, wenn wir uns dann weiter auf Twitter und YouTube und sozialen Medien und in der Presse und so weiter befinden und über Libertarismus versuchen, für Libertarismus im Allgemeinen Werbung zu machen, dann kriegen wir das vorgehalten und wegen, seht ihr, es funktioniert nicht. Und wir sagen, das ist alles ein verkehrtes Ergebnis. Das ist meine große Befürchtung.
Ja, und ich weiß nicht, ob Milei denselben Anspruch hat, aber ich habe als Libertärer den Anspruch zu sagen, dass ich, du musst ja, wenn du Leute für die Sache gewinnen willst, sicher auch Menschen auf deine Seite ziehen, die jetzt, sage ich mal, klassisch eher links wählen würden, aus den Gründen, die wir alle kennen. Also Libertarismus immer so, dass ja gerade die unteren Schichten von so einer Politik am meisten profitieren würden, weil sie ja dadurch ihr Erspartes quasi aufwerten würden mit der Zeit.
Und in meinem ersten Milei-Video habe ich dieses Beispiel mit Ludwig Erhard dann auch konkret gebracht, nämlich die SPD war ja komplett empört, als Ludwig Erhard die Preiskontrollen abgeschafft hat. So, und als sie gemerkt haben, was das für einen Erfolg gebracht hat, sofort ist sie auf diesen Zug aufgesprungen. Und nachdem das mit dem Amtsenthebungsverfahren und so weiter und so fort dann durch war, haben sie sich gedacht, oh, das funktioniert. Lass uns das mal beibehalten. Und so denke ich mir auch, wenn man jetzt die Zentralbank abschaffen würde, und dafür sollten wir meiner Ansicht nach in Europa dringend Werbung machen, und da haben wir vielleicht sogar ein bisschen einfacheres Schauspiel als zum Beispiel die Amerikaner oder die Argentinier, weil hier können wir die Franzosen und die Deutschen gegeneinander aufbringen und so weiter und so sagen, also den Franzosen sagen, die Europäische Zentralbank, da sitzt zwar eine Lagarde, eine Französin an der Spitze, aber im Prinzip bestimmen die Deutschen, was für uns gelten sollte, und die Deutschen können umgekehrt, ja, die Franzosen wollen uns als Zahlmeister. Und diese Leute gegeneinander aufzubringen, ist bei uns vielleicht ein bisschen strategisch vielversprechender für libertäre Positionen. Aber was ich mir dabei halt immer denke, ist, der Punkt muss rüberkommen, dass die Zentralbank grundsätzlich schlecht ist. Und an und für sich denke ich, sogar viele Linke wären dazu theoretisch bekehrbar, weil, also, ob die verstehen das nicht, aber dass Linke der Zentralbank vertrauen, halte ich nur auch für sehr gewagt. Und ja, wenn etwas funktioniert, dann springen die anderen auf. Das ist halt das, was ich sehe.
Ja, absolut, absolut. Also, und es haben ja, glaube ich, Banker ungefähr genauso schlechte Beliebtheitswerte wie Politiker. Also in der Hinsicht wird das auch funktionieren, dass man, also man kann das den Menschen schon irgendwie, ich glaube, man kann den Leuten das schon erklären, dass Inflation sie ärmer macht. Also das dürfte jetzt nicht so schwer sein eigentlich. Und deswegen muss ich da auch bei Argentinien da doch hin und wieder auch draufbleiben auf dem Thema und kann ja so Argumente wie die von Philipp Bagos ihm nicht gelten lassen. Also da will ich einfach nicht sagen, ja, das ist egal und wenn wir kein Geld mehr drucken, dann entsteht Hyperinflation, da kann ich nicht sagen, nee, da sage ich jetzt nichts, sondern da muss ich sagen, nee, das stimmt einfach nicht. Und wie gesagt, Philipp Bagos hat ja jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Artikel veröffentlicht in den letzten paar Monaten und ich habe noch immer kein einziges neues Argument gelesen, warum das jetzt wirklich so ist.
Ja. Also. Es ist so. Ich verfolge das ja auch. Ich sehe, dass sich nicht viel ändert. Ich sehe, dass Philipp Bagos Statements bringt, die sich teilweise selbst widersprechen. Und ich würde damit jetzt auch zu meiner Abschlussfrage kommen, denke ich. Es ist mehr eine Meinungsfrage als etwas, was entscheidend ist. Philipp Bagos hat ja zum Beispiel gepostet, hier repudiating the debt, also die Staatsschuld einfach zurückweisen. Das ist ein Artikel von Murray Rothbard und das wäre das, was, das hat er selbst bei der PFS 2024 noch gesagt. Ja, das geht nicht aus irgendeinem Grund. Und dann hat er auf Twitter gepostet, die Peronisten wollen das jetzt. Also, was libertäre Politik wäre, Milei macht es nicht, die Peronisten behaupten, sie würden es tun. Wenn, wie auch immer die Wahl ausgeht, nur aus deinem persönlichen Bauchgefühl her, was würdest du selbst sagen? Würdest du dir eher wünschen, Milei kommt als mit libertären Lippenbekenntnissen auch in der nächsten Legislaturperiode weiter das Amt und versucht zumindest im Ansatz libertäre Sachen durchzusetzen? Oder denkst du dir lieber, nein, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und lieber Milei absägen und lieber wieder vielleicht in die Totalkatastrophe, vielleicht würden, ich meine, ich vertraue Peronisten nicht, so ist nicht, aber dass sie das tatsächlich tun. Aber mal gesetzt dem Fall, sie würden das tatsächlich vielleicht tun, weil sie diese Ratschläge angenommen haben und grundsätzlich das Gegenteil dessen propagieren, was Libertäre propagieren würden. Wie würdest du es dir vorstellen? Was wäre dir lieber? Ich weiß, es ist keine reale Frage und du hast auch keine Entscheidung, du bist auch kein Argentinier. Es ist nur ein Bauchgefühl. Was würdest du denken, was wäre vielversprechender?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde eigentlich sagen, dass ich dennoch eher, wenn ich Argentinier wäre, würde ich doch eher dann trotzdem auf Milei setzen. Und ich würde aber keinen Tag damit aufhören, ihn zu fragen, wann er endlich die Zentralbank schließt. Und ich muss jetzt zum Abschluss noch kurz auf dieses Argument eingehen, warum, also, dass die Peronisten jetzt fordern und deswegen kann man das ja nicht machen. Also, das ist ja genau dasselbe, was die Regierungsparteien in Europa ständig machen, wenn vernünftige Vorschläge von der Opposition, sage ich jetzt mal, kommen, weil dann sagt man, ja, die sagen das und das sind ja lauter Verrückte und dann können wir das ja gar nicht machen. Also das ist ja für mich ein total verrücktes Argument. Also da fällt mir jetzt ein, wie gesagt, Hoppe war das, glaube ich, bei diesem Panel heuer auf der PFS, wo er sagte, auch Verrückte können oft zu ganz vernünftigen Schlüssen kommen. Also er hat das, glaube ich, in einem anderen Kontext gesagt, aber ja, genauso ist es. Also ich kann doch eine Forderung nicht aus dem Grund ablehnen, weil sie irgendjemand sagt, dem ich jetzt nicht vertraue oder so. Wenn es vernünftig ist, dann muss ich doch sagen, ja, das ist eine gute Idee, dann machen wir das.
Ich finde, das war ein so wundervolles Schlusswort. Ich weiß gar nicht, was ich darüber hinaus noch sagen soll. Ja, exakt, das ist der Punkt. So, und wenn Stalin etwas Richtiges sagt, dann bin ich auch seiner Meinung. Also es ist mir ganz egal, wer es sagt, wenn die Idee richtig ist. Ich bin prinzipienorientiert und nicht menschenfokussiert. Das ist bei einer Demokratie leider das große Problem. Fabian, ich danke dir sehr, sehr stark für das Gespräch. Ich danke dir dafür, dass du dich für die richtige Sache einsetzt. Für mich ist es wirklich wichtig, dass ich auch hier und da ein bisschen Rückenwind bekomme von Leuten, die ihre eigenen Gedanken verstehen, die diese Dinge in der Tiefe ergründen, die sich ihre eigenen Gedanken machen und dann kommen wir zum selben Ergebnis. Und dass es den ein oder anderen gibt, der hier dem deutschen Mainstream im Libertarismus ein bisschen Widerstand leistet, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Danke dir dafür und ich danke dir sehr für das Gespräch und damit gehen die letzten Worte gerne an dich, wenn du noch was loswerden möchtest.
Ja, ich sag danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut mit dir, Andreas. Und also, wie soll ich enden? Steuern sind drauf.
Genau, vielen Dank. Und noch eine letzte Sache an alle Zuschauer, die den Substack-Artikel, über den wir teilweise hier gesprochen haben, Reassessing the Case for Hyperinflation, genauso wie Fabian Wintersbergers Twitter-Account, den posten wir natürlich in die Videobeschreibung. Folgt dem Mann alle, er hat sehr gute Tweets und Artikel, über die er regelmäßig Auskünfte gibt. Und damit nochmal vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.